Sie hören Opticast, den Podcast der HSP Handelssoftwarepartner. In der heutigen Folge geht es um Mehrwerte der Verfahrensdokumentation für Mandanten, aber auch für Steuerberater und Kanzleien. Bei Pauliese zu Gast ist Andrea Köchling, Betriebsprüferin beim Hamburger Finanzamt.
So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Hamburg, aus dem Studio der HSP. Ich habe heute einen Gast bei mir, die Frau Köchling. Frau Köchling, stellen Sie sich doch mal kurz selbst vor.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir oder moin moin, wenn man das hier in Hamburg sagt. Ich bin hauptberuflich Betriebsprüferin und nebenberuflich selbstständige Referentin für Verfahrensdokumentation. Und in dieser Eigenschaft erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wollen wir uns ja auch unterhalten. Daneben bin ich noch selbstständige Referentin für Kassenführung, Fragen im Umsatzsteuerrecht in Zusammenhang mit Zollrecht.
Spannend. Welchen Stellenwert nimmt da eine Verfahrensdokumentation bei den ganzen Themen ein?
Gerade was bei der Kasse anbelangt, nimmt sie mittlerweile einen sehr, sehr großen Stellenwert ein. Das hat ja mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen auch zu tun. Das hat war ja 2016. Und der BfH hat auch im Laufe der Jahre ganz viele Urteile aus 2018 entschieden, dass gerade eine Verfahrensdokumentation im Bereich der Kasse zum Ausschluss vor Manipulation mit zur absoluten, ja, ich sag jetzt mal, Grundausstattung gehört. Also das heißt Vorlage der Programmierprotokolle, dass man darlegen kann, wie denn jetzt das Customizing ist, also sprich bedeutet, wie die Kasse auf die ja, Geflogenheiten des Unternehmens programmiert und umgestellt worden ist, weil jeder hat ja andere Anforderungen, was er bei einer Kasse gerne haben möchte. Das alles und ganz, 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 ganz wichtig, die Unveränderbarkeit der Eingaben der Geschäftsvorfälle, das ist gerichtlich entschieden worden, dass das also wirklich ein absolutes Muss ist, was vorliegen muss und wo wir natürlich als Betriebsprüfer auch drauf achten.
Okay. Bedeutet, wenn ich jetzt ein bargeldintensives Unternehmen bin und ich komme in eine Prüfung, da gibt es ja erstmal die Kassennachschau, ist ja so eine vorgelagerte Prüfung, nenne ich es jetzt mal. Brauche ich da die Dokumentation auch schon?
Ja, definitiv. Also das ist etwas, wonach wir fragen, gerade bei der Kassennachschau, da gehört dann alles, was so zu dieser Dokumentation dazugehört. Ne? Mhm. Also Bedienungshandbücher und Anweisungen, alles dergleichen, das gehört also mit dazu, was der Unternehmer, ich sag's mal, immer in so einem, ich nenne das immer gerne, in so einem Notfallkoffer haben sollte, ja. Gerade bei dieser Kassennachschau. Ich finde, so ein Unternehmer sollte sich wirklich so einen Notfallkoffer einrichten. Da gehören dann halt diese Programmierprotokolle bzw. Bedienungsanleitungen in erster Linie dazu. Ganz wichtig halt auch Telefonnummern vom Steuerberater zum Beispiel, vom Kassenhersteller, vom Kassenaufsteller. Also man hat ja auch immer einen Ansprechpartner bei den Kassen. System, wenn mal die Technik nicht funktioniert oder dergleichen. Also da die Kontaktdaten rein. Und was aus meiner Sicht also auch ganz, ganz wichtig ist, dass zum Beispiel auch der Teil der Verfahrensdokumentation des Gesamtunternehmens mit da reingehört, nämlich halt genau die Anweisung, was dürfen die Mitarbeiter mit der Kasse machen. Okay. Weil wenn wir rauskommen, und der Unternehmer selber ist zum Beispiel nicht da, dann müssen die Mitarbeiter praktisch seine Pflichten uns gegenüber ausführen. Mhm. Nur jeder Mitarbeiter hat ja nicht dieselben Befugnisse an dieser Kasse. Mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig auch zu dokumentieren. Ja. Nämlich einfach zu sagen, so nach dem Motto, ja, das kann ich nicht, das wird dann halt schon schwierig.
Okay. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt so ein Unternehmer bin und eine Kasse habe, dass ich in der Hauptkasse einen USB-Stick liegen habe, wo alle Dokumente drauf sind. Und wenn sie zu einer Kassennachschau kommt, dann kann der Mitarbeiter, wer auch immer berechtigt ist, für mich da tätig zu werden, weil ich nicht im Haus bin, diesen Stick rausgeben. So. Jetzt setze ich mich mal in die Rolle eines Betriebsprüfers. Was würde ich wahrscheinlich erwarten wollen auf dem Stick? Erstmal ein Dokument, wie die Datenflüsse sind. Wie kommen die Artikel in die Kasse? Wo hängen die Steuersätze dran? Wie gehen die Daten aus der Kasse, was ich verkauft habe, zurück in eine FIBU? Wäre das das Erste, was man als Prüfer lesen möchte, um dann nachher in die Tiefe zu gehen und zu gucken, wie ist die Kasse eingestellt? Oder was erwartet ein Prüfer im Überblick, um erstmal zu verstehen, wie arbeitet der Unternehmer?
Ja, also genau das. Und in der zweiten Tiefe, sage ich jetzt mal so, dann natürlich halt, wie die Datenfelder denn genau beschrieben sind. Mhm. Weil es ist ja dann auch von Kasse zu Kasse unterschiedlich, mit welchen Feldern, welche Felder belegt sind, welche Datensätze dahinter stehen. Okay. Es ist natürlich auch schön, wenn der Mitarbeiter dann oder wenn wir dann mit unserem USB-Stick kommen, dass dann die Daten sofort draufgezogen werden. Ne? Aber das klappt im Moment noch in den wenigsten Fällen, dass wir die Daten sofort halt mitnehmen können.
Also die Buchungsdaten, was an den letzten Tagen in der Kasse gemacht wurde.
Genau, mhm. Genau. Ja. Also okay. Da soll es die DSFIN-VK ja richten. Das mhm. ist ja... Die Schnittstelle, sag ich jetzt mal, wo dann dieser GDPDU-Datenexport dann stattfinden soll, sodass wir dann kommen und die Daten sofort mitnehmen können und nicht erst dann noch 2 Wochen oder länger nach der Kassennachschau warten, bis diese Daten dann ins Amt geschickt werden.
Okay. Wie relevant ist es jetzt in so einer Dokumentation aufzulisten, ob die Hardware vom Hersteller Casio oder Hersteller Y oder Z ist und welcher Softwarestand auf der Kasse ist? Wie relevant ist das im Vergleich zu dem, wie der eigentliche Ablauf, der Prozess und die Datenflüsse sind?
Naja gut, das ist ja, ich sage jetzt mal so, das Intro. Ne? Mit welcher Kasse habe ich das denn überhaupt zu tun? Mhm. Und was ist das für ein Modell zum Beispiel? Weil es da mit Sicherheit auch Unterschiede gibt. Daran kann ich dann zum Beispiel halt auch sehen, ist das denn überhaupt eine Kasse, die ich verwenden darf? Mhm. Ne? Seit dem 01.01.2017 zum Beispiel. Also das sind ja solche Basics. Genauso, wenn ich ein anderes datenverarbeitendes System habe, muss ich ja auch angeben, was für ein Modell ist das, was für eine Firma ist das, was für ein Versionsstand und so weiter. Mhm. Also das ist
okay, wenn ich das jetzt auf eine große Verfahrensdokumentation übertrage, die mein Unternehmen in Gänze beschreibt, ja. Ist es da tatsächlich relevant, ob der Server von HP oder von Siemens oder von IBM ist? Oder geht es eigentlich nicht eher um die Software, die ich verwende, wie die Daten gespeichert sind, wo die Daten gespeichert sind, wie die Flüsse sind?
Ja, also das ist natürlich, wie die Daten gespeichert sind, woher sie kommen, wie sie gesichert werden und so weiter. Das ist ja so ein Bestandteil des IKS, also der Betriebsdokumentation. Und das ist natürlich mit eigentlich auch so das Herzstück, was der Unternehmer machen muss. Die Verfahrensdokumentation, die große, also des Gesamtunternehmens, die unterteilt sich ja in 4 Bereiche. Mhm. Wir haben hier einmal die allgemeine Information. Dann haben wir die Anwenderdokumentation, Systemdokumentation und Betriebsdokumentation. 2 davon sind definitiv vom Unternehmer zu erstellen, sage ich jetzt mal. Das heißt also die allgemeine Beschreibung und die Betriebsdokumentation. Und die anderen beiden, die kommen dann von dem Hersteller des datenverarbeitenden Systems. Also die Anwenderdokumentation und die technische Systemdokumentation. Und all das zusammen gibt dann im Endeffekt nachher die Verfahrensdokumentation des gesamten Unternehmens.
Das heißt, oder aus meiner Perspektive ist dann doch der Schwerpunkt der Dokumentation, wie sind die Abläufe bei mir im Unternehmen und welche Systeme, welche Software, welche Datenschnittstellen verwende ich, um mein Unternehmen durchzuführen, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Und weil ich habe halt ganz oft die Situation, wenn ich mit Beratern spreche, dass so dieser Glaube existiert, Verfahrensdokumentation gleich belegersetzendes Scannen.
Ja.
Aber da gehört ja noch viel mehr dazu, weil wenn ich Belege scanne, dann habe ich ja irgendwo Post bekommen oder ich habe Post verschickt, aber damit ist ja noch gar nicht die Entstehung der Dokumente begründet und beschrieben.
Ja, naja, und vor allen Dingen, ich meine, Sie werden mit Sicherheit auch noch immer Unternehmen haben, die vielleicht ihre Dokumente nicht scannen. Und auch
Richtig.
die brauchen ja eine Verfahrensdokumentation. Also das ist ja, ich habe da selber mal so eine Erfahrung in der Prüfung gehabt. Ich hatte ein sehr großes Unternehmen, was so 98% Auslandsumsätze getätigt hat. Also ganz viel Interaktion mit dem Zoll, mit Speditionen. Die hatten sich ein eigenes Programm geschrieben, um diese ganzen Datenströme zu verwalten. Und dann habe ich nach einer Verfahrensdokumentation gefragt und dann war die Inhaberin ganz stolz und hat mir dann die Verfahrensdokumentation zum belegersetzenden Scan von dem Deutschen Steuerberaterverband in Word auf den Tisch gelegt. Ich glaube, das waren 60 oder 70 Seiten, alleine nur dieser Teil. Und da habe ich, also wirklich ganz lieb, da habe ich gefragt, ja, okay, ist das alles? Und da ist sie in Tränen ausgebrochen. Ich meine, das tat mir natürlich unheimlich leid, aber das war gar nicht so der Schwerpunkt in diesem Unternehmen, das belegersetzende Scannen, sondern es ging vielmehr darum, wie funktioniert denn überhaupt dieses selbstgeschriebene Programm? Was macht das mit den Daten? Wie werden die Zolldaten eingespielt, abgefragt oder dergleichen? Also dieses belegersetzende Scannen war eigentlich, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, dass der unwesentlichste Teil von diesem Gesamtunternehmen.
Ich habe so ein bisschen, oder ich habe das den Eindruck oder das Gefühl, wenn man Ihnen, wenn Sie zu uns ins Unternehmen kommen für eine Prüfung und man legt Ihnen erstmal ein Flussdiagramm hin, wo die Abläufe des Unternehmens in einer Prozessdarstellung visualisiert sind, mit das sind Entscheidungen, geht nach rechts, links, da fließt es wieder zusammen. Und ich habe dann an die einzelnen Prozessschritte gehängt, wer ist verantwortlich, welche Software wird verwendet, wo liegen die Daten, welche Risiken, jetzt gehen wir schon das Thema IKS weg. Dass Ihnen das eigentlich in der Prüfung viel mehr helfen würde, als wenn Sie ein 100 Seiten Pamphlet bekommen über irgendwelche Server, über irgendwelche Datenspeicher und dergleichen, oder?
Ja, also das ist auch das, was ich in meinen Vorträgen und Seminaren halt immer wieder sage, Leute, wenn ihr was malen könnt, wenn ihr was zeichnen könnt, Organigramme, das ist das Stichwort. Zeichnet, malt, das ist nämlich viel, wir sind alle visuelle Menschen. Das ist nämlich viel, viel besser und einprägsamer, wenn ich die Flüsse sehen kann, als wenn ich da jetzt erstmal 100 oder 200 Seiten, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, vielleicht sogar noch mehr, mir dann durchlesen muss. Also dieses Organigramm, das gehört aus meiner Sicht und aus meinem Verständnis eigentlich sofort in die allgemeine Beschreibung. Also praktisch direkt nach Name kommt dann das Organigramm so ungefähr, ne? Also das ist ganz, ganz, ganz extremst wichtig. Und auch in den einzelnen Schritten, wenn ich da irgendetwas grafisch darstellen kann, tun Sie das.
Ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte jetzt in den letzten Wochen und Monaten häufig das Vorrecht, mit einem Berater und dessen Mandanten eine Verfahrensdokumentation zu schreiben. Und wir haben das dann auch so gemacht, indem wir die Prozesse visualisiert haben.
Ja.
Und während der Mandant so erzählt hat, was er in seinem Unternehmen wie tut und wir das dann gezeichnet und beschrieben haben, musste der Mandant immer warten, bis ich fertig getippt hatte. So, und man merkte richtig beim Mandanten, wie das Denken anfing. Warum tue ich das eigentlich so? Ist das noch richtig, wie ich das so tue? Und dann kommt man ins Gespräch und da entsteht eigentlich der Mehrwert in der Dokumentation. Deswegen spreche ich auch mittlerweile lieber von der Prozessdokumentation als von der Verfahrensdokumentation, weil man dann darüber nachdenkt, darüber spricht und dann feststellt, hey, der Prozess ist so nicht optimal, das können wir viel besser.
Und das ist so schön, dass Sie das Beispiel geben, weil das nämlich so eigentlich mein Lieblingspart von der Verfahrensdokumentation ist, nämlich der absolute Nutzen und der absolute Mehrwert für das Unternehmen. Viele Steuerberater oder einige mittlerweile, die haben mir dann auch gespiegelt, auf der einen Seite, nee, das kann ich meinem Mandanten überhaupt nicht verkaufen, das will der nicht. Und dann habe ich gesagt, oh, wie schade, weil stell ihm doch mal den ganzen Nutzen dar. Na, ich kann Prozesse optimieren, ich kann vielleicht sogar Kosten einsparen. Ich habe dann, wenn ich eine Verfahrensbeschreibung habe für einen Arbeitsplatz zum Beispiel, was ja eigentlich schon immer vorliegt, Dann können sich Leute viel schneller einarbeiten, die vielleicht neu im Unternehmen sind. Es geht kein Wissen verloren, wenn jemand ja ausscheidet und dergleichen. Ich habe auch eventuell einen gewissen Schutz, wenn ich jetzt sage, okay, liebe Finanzverwaltung, ich habe hier ein Tax-Compliance-System. Ne? Also das läuft hier alles. Also ich habe ja hier keine Manipulation vorgenommen. Ich habe ja meine Daten gesichert. Ich habe meine Daten geschützt. Und was aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wichtig ist, und das betrifft eigentlich so die Einzelunternehmer, ich brauche nicht nur eine Datensicherheit, also eine Sicherheit, einen Schutz für die Daten, für die elektronischen Daten, sondern der Unternehmer, gerade wenn er Einzelunternehmer ist, braucht eigentlich auch so einen Notfallplan für sich selbst.
Ja.
Weil ganz viele alte, traditionsreiche Unternehmen, da hat der Unternehmer, das Unternehmen ist schon, was weiß ich, mehrere Generationen alt. Und der Seniorchef, der hat also wirklich alles im Kopf gespeichert. Die Kontakte, wann er wo wen kennengelernt hat, wie das alles läuft.
Ja.
So, wenn dem mal was passiert, dann sind die Erben arm dran.
Mhm.
Weil das Wissen ist weg. Und so böse, wie sich das jetzt anhört, Sie kennen das bestimmt, die Fußstapfentheorie der Finanzverwaltung, in Anführungszeichen, also ganz despektierlich gesagt, ist das eigentlich egal. Die Erben haben die Verpflichtung, dass alles so weiterläuft. Die sind dann für uns Ansprechpartner. Und wenn die uns aber nichts sagen können, hat mein Steuerberater gesagt, der Inhaber ist verstorben, keiner wusste, wie es weitergeht, die Firma musste schließen.
Mhm.
Und ich sage jetzt mal, das ist ja katastrophal.
Ja.
Ja.
Das bringt mich auch zu dem Punkt, dass wenn man sein Unternehmen in einer Unternehmensnachfolge verkaufen möchte, so eine Dokumentation ja auch hilft. Und deswegen gibt es so einen zweiten Begriff, den ich für eine Verfahrensdokumentation ersatzweise gerne verwende, nämlich Unternehmerhandbuch, wo alles beschrieben ist, wie mein Unternehmen funktioniert, Verantwortlichkeiten geregelt sind, auch dass Mitarbeiter, wenn ich mal ausfallen sollte, wissen, was zu tun ist, wer ist ansprechbar und so weiter.
Ja.
Und deswegen bin ich auch mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, dass die Finanzverwaltung eigentlich nichts Böses vorhatte, als sie den Unternehmen gesagt hat, bitte schreibt eine Dokumentation, weil auch im Rahmen der Pandemie, die wir aktuell haben, ist meines Sicht die Unternehmen, die eine Dokumentation haben, sind besser vorbereitet auf Situationen, die man von heute auf morgen nicht beurteilen kann und die sich auch von heute auf morgen verändern, weil sie einfach wissen, was sie machen müssen. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn wir zurück zur Kasse kommen. Wir haben die Umsatzsteueränderung gehabt zum 1.7. Jetzt stehen wir kurz davor, dass das ganze Rolle rückwärts am 1. Januar wieder zurückgeht. Die wussten, wer der Kassenaufsteller war, wie die Kasse eingerichtet war, die Programmierprotokolle, die wussten sofort, was zu tun war.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass das in den kommenden Jahren ein Prüfungsschwerpunkt sein wird. Wie ist dort die Umstellung gelaufen und ist das richtig gelaufen? Und wenn man dann die Dokumentation nicht hat und nicht nachweisen kann, wie man das Ganze umgestellt hat und wieder zurückgestellt hat, dann hat man immer Diskussionen und das ist so unnötig.
Genau. Ja, und das ist zum Beispiel auch, ich möchte noch mal einmal zurück zu dem Mehrwert einer Verfahrens- oder Prozessdokumentation kommen. Letztens hat mir ein Steuerberater gespiegelt, der gesagt hat, also ich nehme Neumandate nur, wenn die mir eine Verfahrensdokumentation geben. Die lese ich mir erstmal durch, damit ich einen Eindruck bekomme, krass gesagt, ob der Mandant überhaupt zu mir passt, ob ich den überhaupt haben möchte oder ob ich denke, dass der nicht zu mir passt.
Ja.
Also das ist zum Beispiel ein Mehrwert.
Ne?
Und der andere Mehrwert natürlich, das ist ganz klar, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, manche Sachen gehen auch einfach schneller. Die lassen sich dann auch schneller umsetzen. Wenn ich dann mal nachschlagen kann, oder in der Versionierung, eine Verfahrensdokumentation muss ja versioniert werden, dass ich dann sagen kann, guck mal, dann und dann habe ich das und das geändert. Weil ich meine, die Betriebsprüfung, wir kommen ja immer für die Vergangenheit.
Ja.
Ich meine, manchmal weiß man schon mal nicht mehr, was man vor 3 Tagen gegessen hat. Wie soll ich dann wissen, was vor 3 Jahren am 1.7. war?
Ja.
So, und erst dann, wenn man sagt, ach ja, Mensch, ne, da war doch hier 1.7.2020, da war doch die Umstellung des Steuersatzes, ach, deswegen haben wir das so gemacht. Ja, das ist ja so, und das macht auch eine, in Anführungszeichen, eine Betriebsprüfung dann einfach viel schneller. wenn der Unternehmer nachgucken kann und sagen kann, ja, Mensch, hör mal, hast du vergessen? Da war doch das und das. Ja, und dann sagt die andere Seite, ach ja, Mensch, ne, war mir auch durchgegangen, habe ich nicht mehr dran gedacht. Mhm. Also das kann ja auch ein Mehrwert sein, dass zum Beispiel eine Betriebsprüfung dann schneller, effizienter vonstatten geht.
Ja, absolut. Mhm. Wenn man jetzt ganz... Ich meine, das Thema gilt ja schon seit den 90er Jahren, hatten wir, glaube ich, letztens festgestellt gemeinsam. Ne? Und dann wurde es 2015 nochmal ganz konkret gefasst, ab 1. Januar und auch mal bestätigt in den neuen GUBD. Wenn man jetzt endlich der Meinung ist, man möchte sowas auch machen, wie fängt man denn damit an? Was ist da Ihre Empfehlung?
Ja, das ist halt so ein bisschen Geschmackssache, würde ich mal sagen. Es gibt ja sehr viele kostenlose Word-Dokumente, zum Beispiel von der DFKA, das ist der Deutsche Verband für die Kassen. Da kann man sich eine Kassendokumentation runterladen, die sind kostenlos auf deren Homepage. Die kann man dann ausfüllen. Es gibt ja vom Deutschen Steuerberaterverband Word-Dokumente, die man ausfüllen kann, sich ausdrucken kann, sich ne, copy-spaced anpassen kann. Ich persönlich mag es gerne online, wen wundert das jetzt? Ich würde halt, es gibt mittlerweile sehr gute Online-Anbieter, die also auch wirklich gar nicht teuer sind. Das ist nämlich auch sowas, was oft in den Köpfen der Steuerpflichtigen auch drin ist und auch der Steuerberater. Ne? So nach dem Motto, ja, so eine Verfahrensdokumentation, die kostet dann 20.000, 30.000 Euro. Ich bin doch nur so ein kleines Unternehmen, das kann ich mir doch alles gar nicht leisten und so. Das ist absolut nicht wahr. Also es gibt wirklich auch günstiger und günstig bedeutet nicht billig und billig gleich schlecht, gleich Murks. Wirklich Online-Tools, die wirklich, wirklich gut arbeiten.
Ja. Von der Risikoabwägung, wenn ich jetzt viel Bargeld bewege, würde ich mit der Kassendokumentation anfangen, weil das ist das, was mir als erstes unverhofft ins Haus schneiden kann,
ja.
Ohne dass ich irgendwie 2 Wochen Vorlauf habe, weil sich jemand ankündigt. Im nächsten Schritt dann die Dokumentation über mein Gesamtunternehmen. Und ich glaube, der einfachste Weg von der Methodik ist zu sagen, ich mache mir erstmal über meine Prozesse Gedanken, wie funktioniert mein Unternehmen und mal diese Prozesse auf und schreibe das runter.
Genau. So würde ich das auch machen. Und ein anderes Vorurteil, was immer noch so ein bisschen rauskommt, ist, dass der Unternehmer denkt so, da ist jetzt erstmal so ein Riesenberg, den muss ich bewältigen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Oh, wie mache ich das denn bloß? Und ich habe ja nichts. Das ist ja auch nicht wahr, weil es sind ganz viele Fragmente schon im Unternehmen enthalten. Man hat sich das nur nicht so bewusst gemacht. Man weiß das eigentlich nicht, dass das schon Bestandteile einer Verfahrensdokumentation sind. Ja. Arbeitsplatzbeschreibungen zum Beispiel. Oder jeder hat irgendwo, wer für was zuständig ist, wer welche Passwörter hat, wo ich die Daten abspeichere, wo mein Server steht. Das sind ja alles Informationen, die im Unternehmen an irgendeiner Stelle mit Sicherheit schon aufgeschrieben sind. Und diese Verfahrensdokumentation ist eigentlich dann ja das Bündeln, so dieses Gesamtwerk der ganzen Informationen, die im Unternehmen vorhanden sind.
Ja, richtig. Also eigentlich bringe ich mein gesamtes Unternehmen und alle Dokumente, die ich schon habe, an eine Stelle zusammen.
Genau.
Ordne es, sortiere es, ergänze es dann noch um die Verbindung zueinander und habe dann ein Gesamtwerk. Und das, woran wir, also mein Team und ich aktuell arbeiten, ist halt, dass diese Dokumentation anfängt zu leben. Ja, viele schreiben eine Verfahrensdokumentation und dann hängt die im Schrank und dann irgendwann 2, 3 Jahre später, wir mussten mal was aktualisieren.
Ja.
Aber wir arbeiten halt dran, dass das ein lebendes Dokument wird, sodass man, wenn man diese einzelnen Prozessschritte aufgezeichnet hat, auch in den Verantwortlichkeiten der Prozessschritte den verantwortlichen Aufgaben zuweist. Zum Beispiel neue Debitoren, neue Kreditoren, Umsatzsteuer, Identifikationsnummernprüfung regelmäßig über den Weg. Prozesse beschreiben, der Mitarbeiter, der verantwortlich ist, kann lesen, wie der Prozess abgeläuft und kann zurückschreiben, wir können das vielleicht so und so machen, dadurch wird es effizienter. Und so entstehen automatisch Versionierungen meiner Dokumentation und das gesamte Team ist mit eingebunden. Es bringt ja nichts, wenn ich einen QM-Beauftragten im Unternehmen habe, der dann rechts und links aus den Abteilungen die Informationen holt und dann liegt das erstmal wieder und ist schon nach einem halben Jahr nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Ja. Nee, also das ist genauso, wie Sie das richtig gesagt haben. Also eine Verfahrensdokumentation, die Inhalte müssen auch so gelebt werden. Also ich kann nicht jetzt eine erstellen und 20 Jahre die irgendwo im Schrank liegen haben oder auf einer Platte gespeichert haben oder so. Das heißt also, immer wenn sich was ändert, dann muss die auch angepasst werden. Mhm. Und es ist dann halt so, da gab es eine Änderung in den GOBDs, dass man jetzt nicht immer alle Versionen aufzuheben hat in den 10 Jahren, sondern dann halt nur die versionierte, also praktisch nur die aktuell letzte dann halt auch. Ne? Mir ist das letztens in der Prüfung passiert, da habe ich aus der Finanzbuchhaltung eine Rechnung angefordert. Da war ein Buchtext und habe dann die Rechnung bekommen. Da stand jemand ganz anderes drauf als Leistender. Okay. Und dann habe ich gesagt, das verstehe ich jetzt nicht. So, Hintergrund der Ganzen, also das heißt, ich musste natürlich wieder nachfragen. Hintergrund des Ganzen war, dass die Firma, wo ich jetzt die Rechnung hatte, diese andere Firma, die in dem Buchtext von damals stand, übernommen hat. Das war für mich aber nicht ersichtlich. So, und wenn man das, ich sag jetzt mal, einpflegt, und die Dame in der Buchhaltung, die konnte mir das 1:1 sagen und hat gesagt, ja, ich gucke mal eben in den Stammdaten nach. Ach ja, dann und dann ist diese Firma von der anderen übernommen worden. Ich schicke Ihnen das mal eben, ich habe hier ein Schreiben, wo die das anzeigen, ja.
Wenn das ERP-System historisierte Stammdaten kann, ne? Das ist auch wieder so ein Thema. Ist das System GOBD-konform? Kann es das?
Ja, sicher. Nee, ich meine, es gibt natürlich halt auch so Spezies, die dann einfach alles überschreiben. Ne? Und dann sieht man nicht, was wann überschrieben wurde, weil die Veränderungen nicht festgeschrieben werden. Ja, und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema GOBD, GOBD-konform und Veränderbarkeit.
Richtig.
Und dann gibt es natürlich halt auch immer noch Steuerberater, die so ganz extrem sind, will ich das mal formulieren, die sagen, ja, pass mal auf, GOBD interessiert mich eigentlich gar nicht, das ist kein Gesetz. In den GOBDs steht drin, jedes datenverarbeitende System braucht eine Verfahrensdokumentation und das ist ja schon seit 1995, seit November 95, weil das stand in den GOBS damals schon.
Ja.
Interessiert mich alles gar nicht, ist ja kein Gesetz, mache ich nicht. Brauche ich nicht. Und das verkaufe ich auch meinen Mandanten.
Okay.
Ja, kann man so machen, finde ich. Ich persönlich finde das sehr, sehr unglücklich und auch sehr schade, weil diese ganzen Nutzen, die wir ja gerade rausgearbeitet haben, und Sie haben das ja selber auch erlebt, der Unternehmer fängt ja wirklich an, nochmal über die Prozesse ja zu reflektieren und nachzudenken. So nach dem Motto, warum mache ich das einfach so? Naja, ne, weil ich das schon seit 20 Jahren so mache. Okay, aber es haben sich ja auch technisch einiges geändert. Das könnte ich ja optimieren. Und ich denke mal, das ist ja auch gerade so spannend für den Steuerberater. Das heißt also, beraten, so wie der Name das sagt, ich habe ja viel mehr Möglichkeit, dann den Steuerpflichtigen zu beraten, mit ihm in Kontakt zu treten und zu sagen, Mensch, die steuerlichen Gestaltung, nicht nur diese Prozessoptimierung, sondern wenn ich das verändere, dann habe ich auch ganz andere steuerliche Möglichkeiten. Und ich finde das einfach so schade, wenn man dann so Steuerberater hat, die leider so eine, so eine Angstmentalität verbreiten. Die sagen, das böse, böse, böse Finanzamt, das will das jetzt haben und deswegen musst du das machen. Ja. Und das finde ich einfach so schade, weil ich kann mit einem Betriebsprüfer nicht über die GOBD diskutieren. Weil das ist eine Anweisung, eine Dienstanweisung, an die er sich auch zu halten hat. So, und wenn dann bei mir so ein Steuerberater kommt, dann verweise ich immer auf die Abgabenordnung 146. Da steht also ganz klar drin, da stehen praktisch die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung komprimiert drin. Und wo ich sage, einzeln, nachvollziehbar, unveränderbar und. Das sind diese ganzen Grundsätze.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass Steuerberater, die so agieren, wie Sie gerade beschrieben haben, eigentlich Angst davor haben, was sie beim Mandanten finden, wenn sie eine Dokumentation schreiben. Weil ich häufig den Fall habe, dass Steuerberater oder Berater, wenn sie eine Dokumentation mit ihrem Mandanten schreiben, erstmal verstehen und lernen, wie der Mandant überhaupt arbeitet. Und auf einmal erlernen, wie Daten entstehen, die am Ende in die Finanzbuchhaltung beim Steuerberater fließen oder im Jahresabschluss bewegt werden.
Und das mag so sein, ja. Obwohl, jetzt muss man auch mal eine Lanze für die Steuerberater brechen. Ich finde, der Job ist manchmal auch recht schwierig. Die kleben so zwischen Baum und Borke. Ne? Ja. Auf der einen Seite sind wir, die Finanzverwaltung, die Betriebsprüfung im Speziellen, die Sachen fordert. Auf der anderen Seite ist dann aber der Mandant, der dann sagt so nach dem Motto, ja, das hast du mir nicht gesagt, obwohl der Berater ihm das 50.000 Mal gesagt hat und Mandantenschreiben geschickt hat und. Aber wenn es dann wirklich in der Betriebsprüfung zu Nachzahlungen kommt, ist dann der Berater immer schuld. Ja. Obwohl das absolut Quatsch ist, weil es gibt natürlich auch Mandanten, die sagen so, so what? Ne? Ich bin, was weiß ich, ein Kleinbetrieb, ich werde alle 50 Jahre mal geprüft, das Risiko gehe ich ein, ist mir nur alles egal. Mhm. Also die Mandanten gibt es natürlich auch. Klar. Und da kann ein Berater sich einfach nur selbst schützen und sagen, dann und dann habe ich den informiert, dann habe ich den wieder informiert und der will einfach nicht und sich das im Notfall auch unterschreiben lassen. Also ich weiß auch von Steuerberatern, die sagen, mittlerweile haben wir ein Schreiben aufgesetzt und wenn wir weisen auf die Vorzüge der Verfahrens- oder Prozessdokumentation hin und wenn der Unternehmer das nicht möchte, dass wir eine erstellen oder bei der Erstellung helfen oder was auch immer in diesem Zusammenhang, dann lassen wir uns das unterschreiben. Das lassen wir uns schriftlich geben.
Ja, das ist auch absolut sinnvoll. Weil diese Mandanten, das verstehe ich auch, dass es die gibt, dass die es einfach nicht wollen. Ich klassifiziere das immer zwischen A, B und C Mandanten. Der A-Mandant, der hört sofort, was der Steuerberater ihm sagt und sagt, ja, machen wir, du als mein Berater, das ist wichtig, legen wir los. Die B-Mandanten sind eher so, muss ich wirklich? Und C möchte gar nicht, bis es einschlägt. Und was ich aber halt häufig auch feststelle, ist, dass die Berater sich schwer damit tun, das entsprechend zu, ich sag mal, zu bepreisen, ihre Leistung dort mit dem Mandanten so eine Dokumentation zu erstellen. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass die Berater ein Interesse daran haben, gerade jetzt in der Pandemiesituation, ihre Mandanten auf digital umzustellen, was die Belegübermittlung in die Kanzlei betrifft. Ja. Und spätestens an dem Punkt ist man ja schon in der Prozessprüfung, wie bekommt der Mandant am besten die Belege in die Kanzlei? Und das ist ja schon der erste Schritt in eine Verfahrensdokumentation. Und wenn ich das, was ich mit dem Mandanten dort bespreche, wie die Belege in meine Kanzlei kommen, gleich runterschreibe und auch gleich noch mit ergänze, wie die Belege überhaupt entstehen, die er mir schickt, dann habe ich ja schon einen großen Teil der Dokumentation geschafft.
Ja.
Und von daher, es hört sich immer so riesig an, eine Dokumentation zu schreiben, aber eigentlich ist es das gar nicht, wenn man mit der Methodik und zielgerichtet mit so einem Prozessablauf und daran hängend die ganzen Abhängigkeiten damit umgeht.
Ja. Also ich gebe in meinen Seminaren halt auch so einen kleinen Leitfaden, ne? Dass man sagt, fang doch erstmal klein an. Ne? Die allgemeine Beschreibung, fang doch einfach mal damit an und dann wirst du ja sehen, wo denn diese Schwerpunkte dann sind. Es gibt eine Online-Verfahrensdokumentation, die auf, ich sag jetzt mal, diesen Fragen, die mit diesen Fragen arbeitet. Das ist dann wie so ein Leitfaden, dann werden Fragen gestellt und die kann man dann mit Ja oder Nein beantworten, beziehungsweise, dass man dann sagt, ja, okay, bei mir läuft das dann so und so und wirklich den Prozess dann beschreiben. Und oft, ich habe also auch schon Online-Tools gesehen, die haben dann für den Betriebsprüfer eine Prüferrolle. Das heißt, da kommen nicht 100 Seiten ausgedrucktes Papier, sondern der Betriebsprüfer hat dann die Möglichkeit, einen Lesezugriff, Online-Lesezugriff zu bekommen. Und in den Tools gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man Aufgaben verteilt. So wie Sie das gerade gesagt haben, es arbeiten mehrere an einem Dokument. Jeder hat andere Verantwortlichkeiten. Da gibt es natürlich einen, der hat alle, so ein Administrator, der hat alle Rechte und der kann dann sagen, Mensch, da und da fehlt mir noch was. Hier, Kassenhersteller, das ist dein Part. Oder da fehlt mir noch dieses, jenes, welches. Das ist jetzt Part von Frau XY, die kümmert sich um die Lohnbuchhaltung oder was auch immer. Ne? So, sodass man da dann auch sagen kann, okay, ihr müsst dem Gesamtdokument dann zuarbeiten.
Genau. Also ich denke, zusammenfassend kann man sagen, in der Dokumentation liegt eine Chance. Und das ist nicht
Definitiv.
ausschließlich für die Finanzverwaltung, sondern
Nee,
es
ganz im
ist
Gegenteil
eigentlich für
sogar.
mich als Unternehmer.
Ja.
Und von daher ist vielleicht der positive Zwang, den die Finanzverwaltung dort ein bisschen ausspricht, eigentlich für mich zum Vorteil gedacht, mich auf Sachen vorzubereiten, mein Unternehmen besser zu führen, auch Risiken zu minimieren, weil ich mich einfach damit beschäftige
Ja.
und entsprechend weiterentwickeln.
Ja. Auf jeden Fall. Also das sehe ich auch so. Ja.
Gut, ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und für die interessanten Informationen aus meiner Sicht eines Prüfers mal zu hören, was so die Erwartungshaltung ist und was man eigentlich dem Unternehmen mitgeben möchte und dass man eigentlich nur das Beste fürs Unternehmen will, was ich von vornherein so gesehen habe und immer noch so sehe. Und von daher, der schwarze Peter liegt eigentlich bei dem, der es nicht tut, sondern ja.
Ja. Ja, also wie gesagt, die Nutzen und Vorteile, die überwiegen für den Unternehmer einfach. Ich kann es natürlich verstehen, man scheut sich erst so ein bisschen, das anzugehen, aber ich vergleiche das immer gerne, das ist so wie so ein Gang zum Zahnarzt. Das erste Mal tut vielleicht ein bisschen weh, aber wenn ich das dann einmal geschafft habe, dann läuft das, dann ist das ein Selbstgänger.
Ganz genau. So ist das. Also, vielen Dank für Ihre
Sehr
Zeit.
gerne.
Bleiben Sie gesund.
Das wünsche ich Ihnen auch. Und
Und
allen Zuhörern natürlich,
ganz
Zuschauern.
genau. Und wir wünschen allen Zuhörern, dass Sie, ja, wie Frau Köchling eben sagte, zu gesund bleiben, erfolgreich durch die schwierigen Zeiten kommen und
Ja.
bis bald.
Alles klar. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.